Es begrüßt Sie Markus Latour. Gott und Kirche, damit hat man in Berlin und Brandenburg eher wenig zu tun. 63% in der Hauptstadt und in Brandenburg sind es sogar 80% der Bevölkerung, die keiner Religion angehören. Auch bundesweit sind mehr als ein Drittel konfessionsfrei. Welche Folgen hat das für die Religionspolitik? Und wie sichtbar fühlen sich Menschen aus islamisch geprägten Herkunftsländern, die sich als säkular begreifen? Darum geht es in der kommenden Viertelstunde hier bei Religion und Gesellschaft. Ob Religionsunterricht an öffentlichen Schulen oder jährliche Staatsleistungen in dreistelliger Millionenhöhe. Aus Sicht vieler verfügen die katholische und die evangelische Kirche in Deutschland über eine starke Lobby. Bei den Konfessionslosen und Nichtreligiösen sah es hingegen lange Zeit anders aus. Die Interessenvertretung durch etwa humanistische Verbände litt oft an deren wenigen Mitgliedern und begrenzten Mitteln. Seit Mai gibt es nun den Zentralrat der Konfessionsfreien, der sich für eine stärkere Trennung von Staat und Religion einsetzt. Carmen Gräf hat für uns nachgefragt, wie die Forderungen des Zentralrats in der Bundespolitik ankommen.
Gottlos glücklich, warum wir ohne Religion besser dran wären. So hieß der Bestseller, den Philipp Möller vor 5 Jahren geschrieben hat. Am 19. Mai präsentierte er sich in Berlin erstmals als Vorsitzender des Zentralrats der Konfessionsfreien. Ein Zusammenschluss von 13 säkularen Organisationen. Große Organisationen wie etwa der Humanistische Verband Deutschlands und die Humanistische Vereinigung haben sich dem Zentralrat nicht angeschlossen. Dennoch ist für Philipp Möller das Ziel klar.
Wir setzen uns für die Rechte und Interessen ein, die im Moment durch christlich motivierte Gesetze verletzt werden und durch hohe, sehr hohe Subventionen für den organisierten Glauben. Beides widerspricht dem Grundgesetz, der einen säkularen Staat fordert, und dafür setzen wir uns ein.
Die Bezeichnung Zentralrat habe man bewusst gewählt, um klarzumachen, dass man sich als Interessenverband direkt an die Politik wenden wolle. Ähnlich wie das Zentralkomitee der deutschen Katholiken oder der Zentralrat der Juden in Deutschland.
Wir setzen uns dafür ein, dass alle Gesetzestexte weltanschaulich neutral gestaltet werden. Das heißt eben nicht, dass es im eigentlichen Sinne konfessionsfreie Gesetzestexte werden, denn auch das wollen wir ja nicht, sondern wir wollen, dass jeder Mensch selbst entscheiden kann, ob er sich an religiöse Vorschriften halten will oder nicht. Und da steht zum Beispiel der Schwangerschaftsabbruch ganz weit vorne, der eben in seiner Gesetzesfassung auf religiösen Dogmen beruht und dadurch kriminalisiert wird. Und wir haben das große Thema des kirchlichen Arbeitsrechts, das dafür sorgt, dass rund 1,5 Millionen Beschäftigte eben nicht durch das Arbeitsrecht geschützt sind.
Das hängt damit zusammen, dass die Kirchen in Deutschland ein Selbstbestimmungsrecht haben. Sie zahlen nach eigenen Tarifen, die Mitarbeitenden dürfen nicht streiken oder einen Betriebsrat gründen. Und unterliegen auch privat bestimmten Verhaltensnormen der Kirche, etwa wenn es um Scheidung, Wiederheirat oder um Homosexualität geht. Begründet wird das mit Loyalitätspflichten gegenüber dem Arbeitgeber Kirche.
Diese Vorschriften und auch diese Eingriffe sind unverhältnismäßig, nicht zeitgemäß und spiegeln meiner Meinung nach nicht die gesellschaftliche Realität wider.
Meint die Bundestagsabgeordnete der Grünen Lamia Kador. Sie war Gründungsvorsitzende des Liberal-Islamischen Bundes.
Wir Grüne sehen einen dringenden Reformbedarf im kirchlichen Arbeitsrecht. Und die Reformierung ist dementsprechend auch eine unserer Prioritäten. Dabei ist es wichtig, den kirchlichen Eigenheiten innerhalb der Debatte mit Respekt zu begegnen. Außerdem ist die Änderung des kirchlichen Arbeitsrechts eher auch schwierig, da zum Beispiel offen ist, wie weit der Bereich der kirchlichen Verkündigung gehen soll und auch gehen darf.
Die Ampelkoalition treibe die Säkularisierung des Staates voran, betont die religionspolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion Sandra Bubendorfer-Licht.
Auch beim kirchlichen Arbeitsrecht wollen wir dieses an gesellschaftliche Entwicklungen anpassen. Jedoch Vorteile für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, gerade auch bei kirchlichen Dienstherren, beibehalten. Grundsätzlich sollte jedoch geschaut werden, wie man Verbesserungen für die Menschen schaffen kann und nicht, inwiefern wir einen möglichst hohen Säkularisierungsgrad erreichen. Daher müssen wir immer schauen, was macht Sinn und was eben nicht.
Sinn ergibt sowohl für Sie als auch für La Mercador die Streichung des sogenannten Werbeparagraphs 219a. Seit März dürfen Ärzte und Ärztinnen darüber informieren, dass sie Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Die Kirchen hatten lange versucht, das zu verhindern.
Diese Maßnahme war ja auch längst überfällig. Denn ein Blick in die Vergangenheit zeigt ja auch, dass Gerichte bereits die Bereitstellung sachlicher Informationen zu Schwangerschaftsabbrüchen als Werbung gewertet haben. Ein grundsätzliches Recht auf Information zur Abtreibung und auf Abtreibung muss selbstverständlich sein. Denn der Zugang zu sicheren Schwangerschaftsabbrüchen kann ja nicht nur Leben retten. Ein Verbot der Abtreibung richtet sich auch gegen die Autonomie und das Recht der Betroffenen, über ihren eigenen Körper zu bestimmen und zwingt diese dann auch eben im Zweifel lediglich dazu, auf unsichere Methoden auszuweichen.
Abgeordnete der SPD-Bundestagsfraktion wollten sich gegenüber dem RBB nicht zum Zentralrat der Konfessionsfreien äußern. Philipp Möller ist jedoch überzeugt, dass sein Verband mit der Ampelkoalition gut zusammenarbeiten wird.
Nicht umsonst stehen also bestimmte Punkte wie eben das Arbeitsrecht, aber auch die Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs schon im Koalitionsvertrag. Und wir haben mit Olaf Scholz den ersten konfessionsfreien Kanzler. Weniger als die Hälfte des Kabinetts hat auf die Bibel geschworen bei der Vereinigung. Und da sehen wir eigentlich ganz gute Chancen, die Dinge außergerichtlich politisch zu lösen, aber notfalls werden wir die Dinge natürlich auch in Karlsruhe erstreiten, klar.
Soweit Philipp Möller, Vorsitzender des Zentralrats der Konfessionsfreien. Über die politischen Forderungen nach mehr Trennung von Staat und Religion hat Carmen Gräf für uns berichtet. Ein Kirchenaustritt ist in Deutschland vor allem ein bürokratischer Akt. Wer in einem konservativen, islamischen Land lebt oder aus einer muslimischen Familie stammt und ein säkulares Leben führen will, stößt mitunter auf Mobbing, soziale Ausgrenzung, körperliche Angriffe bis hin zu Tötungsdrohungen und Mord. Für Naila Chichi ist das nichts Abstraktes, sondern eine konkrete Gefahr. Sie wurde 1980 in Algerien geboren, hat dort den Aufstieg der islamistischen Bewegung und den Bürgerkrieg als Kind und Jugendliche miterlebt und seit 1999 wohnt sie in Deutschland und arbeitet hier als Referentin für Integration und Frauenrechte. Migrantinnen für Säkularität und Selbstbestimmung heißt die Gruppe, die sie gemeinsam mit anderen Frauen gegründet hat. Ich wollte von Naila Chichi mehr über ihren säkularen Aktivismus erfahren und am Anfang von ihr wissen, warum das Netzwerk ins Leben gerufen wurde.
Wir haben die Initiative 2020 gegründet, weil wir festgestellt haben, dass in den letzten Zeiten sehr oft, wenn es über Migrantinnen gesprochen wird, hauptsächlich über Musliminnen gesprochen wird. Als ob es in Deutschland nur muslimische Migrantinnen gäbe. Und wir wollten damit wieder mal den Fokus verlegen auf die Tatsache, dass es auch Migrantinnen, die nicht nur Musliminnen sind, die gläubig oder nicht gläubig sind und die sich für die universellen Menschenrechte einsetzen, sowie für die Trennung von Staat und Religion.
Viele ihrer Mitglieder kommen allerdings auch aus einem muslimischen Umfeld, könnte man zumindest sagen. Was heißt es denn dort, wenn man aus einer muslimischen Familie kommt, säkular zu sein? Einfach zu sagen, okay, ich glaube jetzt nicht an Gott oder ich habe jetzt keine Konfession, der ich angehöre.
Das ist die Sache. Also einige von uns, also die Gründungsmitglieder sind muslimisch geprägt. Manche sind gläubig, andere sind nicht gläubig. Aber wir setzen uns für die Trennung von Staat und Religion. Das heißt, man kann ja auch sowohl gläubig sein, also ich bekenne mich immer noch als Muslimin. Dennoch bin ich für eine Trennung von der Politik und von der Religion. Und für viele von uns, wir sind genau aus unseren Ländern, oder wir müssen aus unseren Herkunftsländern flüchten, weil mit dem Aufstieg des Islamismus gab es eine viel größere Einmischung von der Religion und auch dann dazu von einer konservativen Auslegung der Religion in den staatlichen Entscheidungen, in der Gesetzgebung, vor allem in der Gesetzgebung in Bezug auf die Frauen und auf die Familie. Manche von uns sind hierher geflüchtet, in der Hoffnung, dass wir sozusagen die Möglichkeit haben, hier als Menschen, als Bürgerinnen anerkannt werden und nicht nur als gläubige Frauen, die sich nur über ihre Religion definieren.
Migrantinnen für Säkularität und Selbstbestimmung, welche Themen sind Ihnen denn dort besonders wichtig, also gerade wo es auch um Frauen geht, wie Sie es gerade beschrieben haben?
Zum einen geht es tatsächlich, wie Sie es gesagt haben, um die Rechte von Frauen und von Mädchen. Zum Beispiel, dass sie hier in Deutschland, vor allem in den Schulen, die Möglichkeit haben, sich frei zu entfalten, sowohl in der Schule, aber auch in der Familie. Wir sind für ein Verbot des Kinderkopftuchs bis zur Volljährigkeit, denn wir betrachten das als eine massive Einschränkung von der Entfaltung der Mädchen, eine Sexualisierung der kleinen Mädchen. Wir sind auch für die Neutralität des Staates in dem Sinne, dass Beamte und Beamtinnen neutral erscheinen und zwar keine religiöse Symbole wie zum Beispiel Kippa oder ein Kreuz, aber auch nicht ideologische Symbole wie das Kopftuch tragen während der Ausübung ihres Amtes. Das heißt, in ihrer Freizeit selbstverständlich kann man ihnen das halt nicht verhindern. Wir haben, meine Kollegin Fatma Keser zum Beispiel, arbeitet hauptsächlich zum Thema Jungfräulichkeit. Denn in Deutschland, es gibt viele Mädchen oder Frauen, die, sagen wir mal, sexuelle Beziehungen vor der Ehe haben und die dann, also entweder die Familien verlangen von den Mädchen, dass sie einen Jungfräulichkeitstest machen, um sicherzustellen, dass die Frau immer noch Jungfrau ist vor der Ehe, oder die Frauen, die zum Beispiel vor der Ehe Geschlechtsverkehr hatten, eine Hymenrekonstruktion bekommen. Und für uns ist es auch eine massive Verletzung und Einmischung in die sexuelle Selbstbestimmung der Frauen. Das sind zum Beispiel Themen. Also wie gesagt, das Schwerpunkt ist auch das religiöses und sexualisierte Mobbing in Schulen.
Wenn wir uns jetzt mal die öffentliche Debatte in Deutschland angucken, wenn es um Säkularismus geht oder Säkularität, da sind ja in der allgemeinen Öffentlichkeit Positionen, die kirchenkritisch eingestellt sind. Mhm. Also Leute, die katholische Kirche für ihre Sexualmoral kritisieren, sehr laut, sehr prominent. Man macht sich damit jetzt nicht viele Feinde heutzutage mehr in vielen Bereichen. Beobachten Sie denn, dass die meisten Menschen, die dann so eingestellt sind, sich dann doch wieder scheuen, wenn es dann darum geht, einen konservativen Islam zu kritisieren?
Ja, auf jeden Fall. Und das finde ich sehr traurig, weil selbst zum Beispiel in unserer Gruppe in unserer Initiative unterstützen wir ja auch zum Beispiel die konfessionsfreien Gruppen oder die eher säkularen Gruppen, die sich zum Beispiel gegen das kirchliche Arbeitsrecht einsetzen, die sich jetzt zum Beispiel mit dem Thema des Missbrauchs von Kindern einsetzen. Da wir uns ja auch als Teil dieser Gesellschaft sehen, auch wenn es nicht der Schwerpunkt von unserer Arbeit, uns mit anderen Gruppen zu solidarisieren, die diese Themen eingehen. Wiederum sehe ich leider wenig Solidarität mit unseren Themen. Und es liegt daran, dass sehr schnell, und das haben wir in unserer Gruppe erlebt, aber auch anderen muslimisch geprägten, säkularen Personen, dass wir als islamophob bezeichnet werden oder als antimuslimischen Rassisten bezeichnet werden. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass wenn man nicht unbedingt aus dem muslimischen Kreis kommt oder dass man keinen Migrationshintergrund kommt, sich einfach scheut, diese Themen anzusprechen, ein bisschen so als Selbstschutz. Ich meine, es ist niemandem gleichgültig, dass er halt als islamophob oder als Rassist bezeichnet wird, vor allem wenn er eigentlich humanistische Werte vertritt. Und da wünsche ich mir oder wir wünschen uns ein bisschen mehr Mut von sowohl von den säkularen Gruppen, aber auch von den anderen demokratischen Gruppen, von den Frauengruppen, die sich für Frauenrechte einsetzen, dass sie da ein bisschen mehr Mut zeigen und sich mit uns solidarisieren und uns unterstützen.
Frau Tschirchi, vielleicht zum Abschluss nochmal gefragt, haben Sie das Gefühl, dass Sie mit Ihrer Position in den letzten Jahren bei der Politik auch auf Gehör stoßen?
Nein. Ich lache, aber es ist eigentlich eher ein Empörungslachen. Nein, leider nicht. Es gibt einige Politiker und Politikerinnen, die ein offenes Ohr haben für unsere Themen, aber sehr wenige finden den Mut, sich da zu positionieren, weil sie kein Interesse daran haben, weil sie auch irgendwie Angst haben, der Islamophobie oder des muslimischen Antirassismus züchtigt zu werden, ob es daran liegt, dass sie wenig darüber wissen, was ich ja nicht glaube, weil mittlerweile gibt es genug Studien, es gibt genug Bücher, es gibt genug Informationen über diese Themen, die wir halt in unserer Gruppe oder bei anderen Frauen oder Gruppen von Konfessionsfreien thematisieren. Also Wissen ist eigentlich da. Warum sie sich dafür nicht einsetzen, würde ich gern von diesen Politikerinnen wissen. Und ich möchte auch sagen, dass ich hier wirklich vom demokratischen Spektrum spreche und nicht von der AfD, weil meiner Meinung nach die AfD ist eine recht extremistische Gruppe, die, auch wenn sie unsere Themen wieder aufgreift und instrumentalisiert, ist es uns bewusst, dass sie das nicht aus menschenrechtlichen Gründen sind oder um die Musliminnen in ihren Communities zu unterstützen und zu stärken, sondern vielmehr, um noch mehr sie abzulehnen. Wir kennen ihre fremden, feindlichen Motiven ganz gut.
Sagt Naila Chechi, Referentin, Autorin und Mitgründerin des Netzwerks Migrantinnen für Säkularität und Selbstbestimmung. Mit ihr habe ich über Säkularismus in muslimischen Communities gesprochen. Das war es mit Religion und Gesellschaft im Inforadio. Mein Name ist Markus Latton.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.